HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Mit dem Best of 2019. Wir haben uns aus den 100 Stunden Interviews Highlight-Momente rausgesucht. Situationen, die uns in Erinnerung geblieben sind, wie zum Beispiel das Gespräch mit Verena Poth, eine Ikone der 90er. Und die hat bei Bärbel Schäfer erzählt, wie es am Sonntag bei Familie Poth eigentlich zugeht.
Da wir ja zu Hause so ein bisschen zweisprachig unterwegs sind, ich erziehe ja meine Kinder also auch mit Spanisch, haben wir Dia de la Familia sozusagen unseren Sonntag genannt, der Tag der Familie. Das bedeutet denn auch, dass ich versuche, dass meine Jungs Sonntag bei uns zu Hause bleiben und nicht weggehen. Nicht so streng, aber wir machen dann schöne Dinge. Wir machen eine Radtour oder Rasenmähen. Wir räumen das Haus auf oder die Kinder schrubben mit der Zahnbürste die Felgen von Franjos Auto, während ich im Schatten sitze und mein Buch lese.
Davon bin ich ausgegangen.
Das ist alles wie früher.
Was bist du für eine Mom?
Ich bin schon eine strenge Mama. Meine Kinder nennen mich El Capitan, weil ich natürlich auch, wenn ich ehrlich bin, sogar El Kommandante, weil ich natürlich schon auch immer so auf Zack bin. Ich möchte, dass meine Kinder auf jeden Fall ihr Abitur machen, dass sie ein Studium abschließen, dass sie Sport machen. Ich kenne viele Mütter, die sagen, ja, du weißt jetzt schon alles und bist da so streng. Ich sage dann immer, ja, aber meine Kinder wachsen mit so viel Liebe auf und haben das so schön zu Hause. Sie müssen ja auch mal ein bisschen Leistung bringen.
Also du forderst auch was von den Kindern oder sagst, man kann auch was fordern.
Ja, schon viel. Das ist mir schon wichtig.
Genau. Du schreibst auch in deinem Buch, ich nehme mir alle meine Rechte als Mutter heraus, um meine Kinder mit strenger Flosse zu respektvollen Menschen zu erziehen. Also zum Beispiel schreibst du auch, wenn ihr fliegt. Kinder fliegen Echo. Warum?
Wenn ich jetzt zum Beispiel nach Dubai fliege, finde ich als erwachsene Frau, habe mir sozusagen alles selbst aufgebaut und Franjo für sich genauso.
Also du sitzt Business?
Nein, wir beide
die
haben
Kinder auf der Tragfläche und du sitzt in der First Class.
Ja, also es ist so, dass ich das tatsächlich so mache und meinen Kindern auch so erklärt habe. Für mich ist Business, Eco, First Class nicht das Wichtigste im Leben. Aber wenn wir ehrlich sind und sagen, okay, wir erwachsenen Menschen, wir können uns das leisten, weil wir uns das erarbeitet haben, ich nehme einen Businessflug, finde ich das vollkommen legitim, sonst wird da ja auch keiner drin sitzen. Aber die Kids, die sitzen dann auf einmal in so einem großen Sessel, Fernsehen, die Stewardessen kommen, Cola, Fanta, Limo und noch ein Geschenk. Und ich finde, so ein kleiner Mensch, der hat ja später gar keine Chance, sich mal auf so einen Flug vielleicht zu freuen, weil er dann sagt, da bin ich ja schon drauf groß geworden. Wo ist denn die First Class? Mhm. Und ich habe viele Kinder und Kids beobachtet, die zwischen 7 und 18 waren, also gerade erwachsen geworden sind, die dann sehr fordernd waren, wenn die Eltern die ein bisschen zu sehr ihr Leben mitleben lassen haben.
Also du sagst, alles im Leben muss, wenn ich dich richtig verstehe, dann auch eine Steigerung haben, dass man auch einen Wert zu schätzen weiß. Und sitzen dann die Kinder alleine in der Echo? Oder?
Ja, also wenn wir zusammenfliegen inland, dann sind Rocco und Diego natürlich perfekt zusammen, ist ja klar. Mhm. Dann ist das für mich auch vollkommen okay. Und Diego sagt auch, Mama, ich finde das voll cool. Dann gibt es natürlich auch mal Flüge, wo es gar nicht anders geht, weil der Kleine nur mitkommt, den würde ich ja nie alleine in die Echo setzen. Dann sitzt der wieder Business. Schlau wie er ist, sagt er, ja Mami, hier ist das irgendwie noch cooler, sag ich, ja Mäuschen, das mag ja so sein, aber dann bist du halt mal mit reingerutscht und inzwischen sagt selbst der Kleine immer, Mami, rutsche ich heute wieder in die Business? Dann sage ich, nee, heute rutscht die Mami mal in die Eco, weil nämlich weder Papi oder noch Diego mitfliegt und dann sitzen wir eben beide da.
Und wie also machst du es mit Mischung. Klamotten? Weil Flüge ist ja das eine, das ist ja Urlaub, das ist für viele ja die Ausnahmesituation. Viele Eltern ringen eben damit, dass die Kinder gerne Markenklamotten haben wollen. Wie wird das Thema bei dir gehandhabt? Bist du da auch streng?
Ja, da bin ich gar nicht so deutsch, weil ich bin ja auch Südländerin zur Hälfte und habe wohl auch viel in mir, obwohl ich natürlich hier komplett in Deutschland groß geworden bin und sehr deutsch denke, ist das so ein bisschen südländisch, da rede ich gar nicht so viel drüber. Es ist für mich eigentlich selbstverständlich, dass meine Kinder nicht in Markensachen groß werden. Mhm. Und ich verstehe auch nicht, ehrlich gesagt, manche Eltern, die sagen, ja, aber dann will er doch unbedingt die Schuhe oder dann fängt er an zu weinen, wenn wir ihm nicht diesen Pulli für so und so viel, was weiß ich, 500, 600 Euro kaufen. Ich sag zu Diego, der ist 15, ja, weißt du, Mäuschen, klar, kriegst du zu Weihnachten mal was Cooles von Off-White oder irgendwas. Dann fragst du deine Großeltern, du hast zwei Onkels, wie ich immer so schön sage, und Papi und mich. Ja, und dann kriegst du es auch zusammen, aber dann hast du nur eine Sache oder du kaufst dir mehrere andere Dinge. Dann hat er natürlich ein paar coole Sachen im Schrank, aber nicht den ganzen Schrank voll.
Und man merkt eben schon, dass du eben auch tatsächlich forderst. Wenn man nochmal auf die Noten kommt, dass du eben sagst, okay, Noten erwarte ich auch was, also mindestens eine 3, das schreibst du auf jeden Fall so. Schuhe ordentlich hinstellen, die Sweatshirts falten, das Bett machen, eben auch im Haushalt helfen. Das ist für dich selbstverständlich.
Ja, also ich habe überhaupt keine Regeln zu Hause aufgestellt, wer was macht, sondern es ist einfach so, ich verlange von Diego mit 15 einfach, wenn er sich auszieht, sage ich, ja Diego, du bist ja keine Banane, die die Schale einfach runterzieht und fallen lässt. Ne, du bist 1,83 und du bist so schlau und pfiffig. Du wirst doch noch als dieses tolle Kind dein Sweatshirt aufhängen können. Ja, weil da auch ein großer Haken ist, den ich persönlich angebohrt habe, dann wird es aufgehangen. Dann sage ich, oh Mäuschen, guck doch mal, hier ist die Wäschetruhe. Du kannst doch auch nicht immer die Socken genau 30 cm daneben schmeißen. Das kann ja nicht so schwer sein, ne?
Ich habe auch zwei Jungs. Ist das ein Jungsthema oder
es
was?
Es ist ein Jungsthema, ich sage es dir.
Oh, das macht mich wahnsinnig.
HR3 ist hier mit dem Sonntagstalk Best of 2019. Weil wir haben nochmal die spannendsten und lustigsten Momente aus den letzten 12 Monaten rausgeholt. Die Gespräche, die Bärbel geführt hat, die uns irgendwie beeindruckt haben. Jetzt mit einem Mann, der uns vor allen Dingen durch seine Ruhe und durch seine sympathische Art beeindruckt hat. Nämlich Norbert Elgert. Früher war er mal selbst Fußballspieler. Seit Jahren ist er der Trainer von der U19-Mannschaft von Schalke. Und Norbert hat Fußballstars wie Julian Draxler, Manuel Neuer, Benedikt Höwedes und andere trainiert, damals, als sie jünger waren. Und Bärbel hat natürlich nachgefragt, was macht einen richtig guten Trainer aus?
Ich bin der Meinung, dass gerade in der heutigen Hochgeschwindigkeitszeit wir Trainer mehr denn je auch Vermittler sein sollten von traditionellen Werten.
Was verstehen Sie denn darunter? Weil Christian Melchner zum Beispiel, der hat es ja, glaube ich, nicht richtig jetzt zum Superprofi geschafft, der hat ja mal gesagt, er hat uns vorgelebt, wie man zu sein hat. Was ist das, Ihre Erfolgsstrategie, wie man zu sein hat? Was sind die Werte?
Ich glaube, es ist keine Strategie, es ist einfach, sind einfach Überzeugungen. Ja, ich spreche zum Beispiel mal von einem ganz, ganz wichtigen Wert, Demut. Mhm. Nur weil du besser Fußball spielen kannst als andere, weil du mehr Geld verdienst als andere, weil du vielleicht auch Schauspielerstatus hast, für den es wichtig ist. Ja, und weil du vor 100.000 Leuten pro Wochenende häufig spielst, erhebt dich das ja nicht über andere. Es macht dich nicht größer.
Aber viele tragen das ja in sich, die man bei der A-Jugend oder bei der B-Jugend, manchmal schon bei der E-Jugend sieht. Versagen dann die Eltern und der Trainer muss das ausgleichen? Oder man freut sich ja auch über so ein Talent. Warum ist es wichtig, in Ihren Augen dann eben auch demütig zu sein?
Ja, ich denke, das Selbstbewusstsein, das brauchst du unbedingt. Du brauchst sogar großes Selbstvertrauen und großes Selbstbewusstsein. Und Demut schließen sich ja nicht aus. Also Demut bedeutet für mich nicht fehlenden Mut, denn du brauchst jede Menge Mut. Demut heißt für mich einfach das vollkommene Fehlen von Arroganz. Mhm. So einfach eigentlich ausgedrückt, aber so schwer zu leben.
Wir müssen auch mal reden über Benedikt Höwedes. Der ist nämlich mit Ihnen, so habe ich es verstanden, in Ihrem Buch Gib alles nur nicht auf, eine Strecke gegangen und plötzlich hat sich sein Blick geändert. Der war zwar sehr wach aus seinen grünlichen Augen und Sie haben gedacht, oh, hoffentlich habe ich so einen feurigen Blick auch jemals in meinem Leben meiner Frau zugeworfen. Aber was hat Benedikt Höwedes entdeckt?
Ja, wir gingen über den Parkplatz der Profis und da stand das eine oder andere Geschoss. Der eine oder andere Ferrari oder Porsche auch. Und dann habe ich schon gesehen, was natürlich auch vollkommen in Ordnung ist, auch gerade in dem Alter, dass der Benny, dass das die Augen anfingen zu leuchten. Ja, das ist auch in Ordnung. Und dann hatte ich ihn gefragt, das weiß ich noch sehr genau, als wenn es heute gewesen wäre. Toll, ne? Dann sagte Benny, ja, Trainer, super. Dann habe ich noch zu ihm gesagt, toll, ja, aber nicht wichtig. Damit will ich dann eigentlich sagen, dass es okay ist, wenn man es sich leisten kann und wenn man Lust drauf hat, so ein Auto zu fahren.
Seine Netzhaut hing, glaube ich, an einem weißen Ferrari, ne?
Ja, ich glaube ja. Aber er hat später eher immer kleinere Autos gefahren. Aber es ist in Ordnung. Es spricht ja überhaupt nichts dagegen, wenn jemand sich das erarbeitet hat. Du solltest dich nur nicht darüber definieren.
Mhm. Mesut Özil hatte ein Gefühl von Unwohlsein, wenn die Schüler in seiner Schulklasse früher erzählt haben, wir sind in Spanien oder in Griechenland im Urlaub gewesen. Und er kommt ja aus Gelsenkirchen und ist dann vielleicht mal zu den Großeltern nach Mülheim an der Ruhr gefahren, die paar Kilometer, und verdient eben heute auch viel Geld. Also es sind ja viele Profis, die aus Elternhäusern kommen, die jetzt kein großes Geld hatten, wo ein Urlaub eben so etwas Besonderes war. Kennen Sie auch Beispiele, wo jemand völlig durchgedreht ist und obwohl er mal viel Geld auf dem Konto hatte, am Ende mit leeren Händen dasteht?
Von diesen Beispielen gibt es jede Menge. Hm. Ich werde aber da keine Namen nennen, um da niemandem so nahe zu treten. Aber es ist natürlich unglaublich wichtig, weil du wirst mit 18, 19, 20 in eine Welt reingeworfen. Es geht rasend schnell und deine Persönlichkeit kann noch gar nicht mitgewachsen sein. Und dann ist es natürlich wichtig, Menschen an deiner Seite zu haben, die es wirklich gut mit dir meinen. Dass du wirklich in der Lage bist, dann mit diesem Geld, du darfst dir was erlauben, dass du auch anlegst, dass du dich absicherst. Denn es gibt definitiv, das geht schneller als man denkt, auch eine Zeit nach dem Profifußball. Mhm. Ich bin auch der Meinung, dass du dich nicht nur um dich selber kümmern solltest, sondern du hast auch ein karitativ einen sozialen Auftrag, mit diesem Geld auch ein bisschen mehr anzufangen als nur für sich selber.
Höwedes spielt jetzt mittlerweile bei Lok Moskau, Draxler bei Paris Saint-Germain, Sané bei Manchester City.
Özil, Arsenal.
Genau, und all diese Spieler mussten vor ihrem Rasen viele, viele Liegestütze machen, viele Klimmzüge. Auch, wer mochte die nicht? Julian Draxler, glaube ich, ne?
Julian Manuel Neuer. Ich hatte vor kurzem mit Manuel Neuer mal ein Gespräch. Und da hat Manuel mich noch gefragt, Trainer, schaffen Sie immer noch mehr Klimmzüge als die Spieler? Ich sage, nein, nicht mehr.
Nein, obwohl Sie haben heute ein sehr enges T-Shirt an und darunter sieht es sehr muskulös aus, wenn ich das sagen darf, obwohl Ihre Frau uns zuhört. Das sieht aus, als wenn sie noch Klimmzüge schaffen. Und Julian Draxlers Ärmchen haben gezittert nach dem zweiten Klimmzug, weil sie mit strengem Blick auf ihn geguckt haben.
Ja, strenger Blick nicht. Aber ich kannte Julians Ziele. Ich wusste, welche Ziele der Club hat und welche Ziele die Mannschaft hat. Und entsprechend haben wir dann natürlich auch gearbeitet und trainiert. Du musst schon ganzheitlich sehr fit sein.
Wie war denn eigentlich Manuel Neuer? War der auch zielstrebig?
Ja, Manu war sehr verträumt. Den habe ich auch schon in einem Projekt, später in der A-Jugend, aber auch vorher schon vorher mit 13, 14, 15 teilweise mittrainieren dürfen. Manu war eher sehr verträumt, hat sich nie einen großen Kopf gemacht, wobei er auch sehr zielbewusst war. Was damals, wo ich eben häufig so aus Spaß gesagt habe, hast du heute wieder Valium genommen? Oder warum stehst du im Tor? Und dann sagt er, ich soll Bälle halten. Ja, dann halt endlich. Das hat sich hinterher oder heute als große Stärke erwiesen bei ihm.
Diese große innere Ruhe, die er dann ja auch ausstrahlt an den Rest der Mannschaft. Julian Draxler war, glaube ich, ein bisschen ungeduldig und sagte immer irgendwie, wann kommt jetzt der Norbert Elgert zu mir? Wann darf ich jetzt mal Richtung Profi mich hier entwickeln, oder? Der war ein bisschen heißer.
Ja, die waren alle heiß, aber Jule war natürlich in dem Alter in seiner Mannschaft immer das absolute Ausnahmetalent. Und von daher habe ich ihn natürlich beobachtet. Aber von daher habe ich ihn bewusst etwas länger warten lassen, damit sein Hunger einfach noch ein bisschen größer wird. Ja, kann man so sagen.
Bärbel Schäfer lädt sich sehr gerne immer Musiker ein. Herbert Grönemeyer war da, Johannes Strate von Revolverheld und Johannes Oerding. Weil es immer total spannend ist, die Menschen hinter diesen teilweise sehr emotionalen Texten kennenzulernen, was für ein Leben die gelebt haben, was die inspiriert hat. Und Johannes Oerding hat zum Beispiel Bärbel Schäfer erzählt, warum er seinen kleinen Heimatort am Niederrhein verlassen hat.
Es ist, glaube ich, tatsächlich dieser übergeordnete große Traum, diese Vision. Ich möchte Popstar werden. Ich möchte auf den größten Bühnen dieser Welt spielen. Ich möchte, dass die Leute meine Songs singen, applaudieren, Zugabe rufen. Und ich wusste dann sehr schnell, dass ich das am linken Niederrhein auf dem Stadtfest.
Ich überlege jetzt mal gerade, welche großen Festivals
das nicht möglich war. Deshalb habe ich mich auf die Suche begeben. Ich musste die Bühnen suchen, sozusagen, die mich Schritt für Schritt weiterbringen. Und da war klar, du musst in die Großstadt.
Und mit jedem Schritt, da hattest du so ein bisschen die 7-Meilen-Stiefel an, hattest du ja irgendein Vorbild. Du bist ja auch Konzertbesucher gewesen, der dann in der ersten Reihe steht und nach oben auf die Bühne guckt und schon das sieht und damit auch formulieren kann, das möchte ich auch.
Das stimmt.
Also was in deinem Herzen ist, hast du dann ja auch tatsächlich erlebt und das eher in der Großstadt. Du hast andere Musiker auf der Bühne gesehen und hast immer gesagt, das ist mein nächster Schritt.
Das ist bis heute noch so. Also wirklich, wenn ich manchmal auf Konzerten bin und dann gucke ich Peter Maffay an oder Udo und dann stehst du da und sitzt da und blickst dich so um, guckst ihn an und denkst so,
ich liebe Udo, ich muss es wirklich sagen. Ich habe alles gelesen, ich kenne die ganzen Songs. Ich liebe Udo Lindenberg.
Ich bin da genau wie du. Dieser Mann hat zum Beispiel eine wichtige Position eingenommen. Ich habe mein erstes Konzert auf der Reeperbahn gespielt, 2004 mit meinen eigenen Sachen. Und in einem ganz kleinen Laden, Lausch-Lounge hieß er, und dann kommt auf einmal Udo mit seiner Entourage rein. Und ich singe da meine Songs und komme von der Bühne und dann sagt jemand, ja, Udo möchte mal mit dir sprechen. Ich so, welcher Udo? Ja, Udo Lindenberg. Ich so, was? Udo Lindenberg? Den kenne ich doch nur aus Fernsehen und so und von CD. Und dann kam er wirklich an und klopfte mir auf die Schulter und sagte, du hast eine goldene Kugel im Hals, Junge. Du singst wie eine Nachtigall und hat noch ein Kompliment über zwei Songs gemacht und das war für mich so eine Motivationsspritze, dass ich wirklich danach rausgegangen bin und gesagt, ja Mann, der hat recht und das, was ich mache, ist genau der richtige Weg.
Wahnsinn, Udo Lindenberg. Könntest du ihn jetzt anrufen oder bist du so mit ihm?
Nee, wie viel Uhr haben wir? Warte mal, wir haben jetzt morgens, ja, du kannst so Udo früh. Eigentlich erst, wenn du ehrlich bist, frühestens ab 18 Uhr anrufen.
Könntest du Udo anrufen, wenn du sagst, so, ich bin jetzt mit der Gitarre, ich fahre von Merbel weg, ich habe eine Idee für einen Song und wollen wir das zusammen machen? Ist er offen?
Und das ist das Geile an Udo. Du kannst ihn wirklich jederzeit anrufen, du kannst ihm was rüberflanken per WhatsApp, per Mail. Schickst, ich habe eine Idee, wollen wir mal zusammen was machen? Der ist immer open-minded, immer offen, hat immer Lust, auch mit anderen Künstlern, auch mit Künstler aus anderen Genres was zu machen. Udo liebt die Musik, liebt es, sich die Bälle auf der Bühne hin und her zu schmeißen. Ich erzähle noch mal eine Geschichte. Er hat mich eingeladen auf ein großes Arenenkonzert und ich kam an und ich sag so, Udo, was singen wir denn? Ja, wir singen so einen Song, Die Herzen der Frauen. Ich so, ja, den kenne ich aber gar nicht. Hast du mal irgendwie auf? Nee, habe ich nicht. Ja, aber was soll ich denn singen? Welche Strophe? Nö, gibt's nicht. Sing irgendwas. Ich so, wie, sing irgendwas? Ja, geh einfach raus, sing irgendwas, das kannst du doch. Ich so, da draußen stehen 12.000 Leute, ich kenne den Song nicht, was soll ich denn machen? Ja, singst du ein bisschen Adlib, du kannst ja, du bist doch Johnny. So, ich so, alles klar. Und dann ging's los und das war wirklich eine Stunde vom Konzert und Udo holt mich während des Songs raus, das ist so ein Jam-Stück und dann haben wir wirklich einfach nur auf der Bühne gejammt. Udo sagte so, jetzt kommt Johnny, 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 Johnny und dann kam ich raus, hey Udo, Udo, Udo und dann ging's einfach nur so hin und
aber
her.
Aber es geht dann, es geht. Gibt dir die Kraft und du voll, schaffst es, voll. Aber die Stunde vorher, hallo?
Ich saß da und mir ging echt der Stift, das war wirklich, aber so ist Udo und das ist das Schöne, da auf der Bühne passiert ja so viel, ich meine, oh, du hast ihn ja auch live gesehen, das ist Zirkus und jeder darf.
Und Johannes, man kann sich das eigentlich bei dir schwer vorstellen, aber wann wirst du wütend? Wann platzt dir mal die Hutschnur?
Wenn Leute nicht mitdenken. Es geht los draußen auf der Straße. Wenn Leute mir kommen auf dem Bürgersteig entgegen und man weicht nicht aus und man fährt mit drei Kinderwagen nebeneinander und sieht, da kommt jemand entgegen oder diese ganze Ellbogenhaltung im Moment und dieses Egozentrische, das regt mich richtig auf.
Mangelnde Höflichkeit ist das auch
nicht? Auch das, ja, das kommt alles zusammen. Ich habe das Gefühl, es verroht extremst auf den Straßen da draußen oder auch im Straßenverkehr. Das ist immer ein gutes Beispiel, da kann ich mich richtig aufregen. Also ignorante Fahrradfahrer, die einen so wegbimmeln, weil man gerade aus Versehen einmal mit dem Fuß irgendwie links auf den Fahrradweg gekommen bin und am besten, es gibt so eine Spezies, die liebe ich ja, pass mal auf. Junge Familienväter mit so Helmen auf, so Warnwesten an, am besten noch so eine Klemme an ihrem Hosenbein und die damit 50 km/h einen so wegbimmeln.
Die sind im Fahrradkrieg, die fahren nicht Fahrrad, Johannes.
Und ich sag dir was, das ist wirklich, ich überleg mir was für die Fahrradfahrer demnächst. Ich lasse das nicht mehr mit mir machen.
Fährst du selbst Rad?
Nein, ich bin
wenn man beides Fußgänger macht, dann kennt man ja beide Perspektiven, aber ich ahne, was du meinst. Manchmal klingeln sie, aber oft klopfen sie auch direkt die Beulen mit der Faust auf dein Autodach.
Echt? Und ich musste meinen Führerschein abgeben für ein halbes Jahr letztens und dann habe ich mir ein Fahrrad gekauft. Weil ich dachte, okay, versuch's nochmal, gib dem Fahrrad eine Chance, weil ich glaube, seit 30 Jahren kein Fahrrad mehr gefahren bin. Was passiert?
Gab's das noch mit Stützrädern in deiner Größe?
Nee, aber ich habe hinten so eine große Fahne dran, wie die Kinder, damit man mich sieht.
Der Johannes kommt.
Genau, oh, da kommt der Oerding. Wimmel, wimmel.
Mit so Schwimmflügeln. Genau.
Ja, genau. Nee, und dann habe ich mir wirklich ein tolles Fahrrad gekauft, stell das in meine Garage und es wurde mir aus der Garage nach einer Woche geklaut. Da habe ich gesagt, es soll nicht sein. Es war abgeschlossen, boah, es wurde mir gemein. Trotzdem geklaut. Es soll
und
nicht sein.
Es ging noch, aber du konntest noch Fahrrad fahren, ne?
Ja, ich konnte noch Fahrrad fahren.
Heute gibt's das große Best-of 2019. Nochmal die Gespräche, die das größte Wow in uns immer ausgelöst haben. Das passiert nicht nur bei Gesprächen mit Promis, die sich ganz privat zeigen, sondern auch bei Gesprächen mit ganz normalen Menschen, die einfach was Spannendes erleben. Wie Christina Gerz. Die ist nämlich, halten Sie sich fest, Ameisenumsiedlerin. Klingt absurd, gibt's aber wirklich. Sie sorgt dafür, dass geschützte Waldameisen nicht von Neubauprojekten plattgemacht werden, indem sie die Tierchen sanft und insgesamt versetzt, inklusive Nest. Dafür gibt's eine richtige Ausbildung. Bei Bärbel hat uns Christina erstmal mit Ameisengrundwissen ausgestattet.
Eine Ameise ist ein winzig kleines Tier, was alleine nicht überleben kann, weil zu einer Ameise gehört immer das ganze Volk. Also wenn wir Ameisen sehen, dann wissen wir eigentlich immer, dass da ein ganzes Volk dazugehört. Das sind Insekten, staatenbildende Insekten, also die ein Sozialleben und die sehr interessant und sehr wichtig für das Ökosystem Wald sind.
Das heißt, eine Single-Ameise gibt es gar nicht?
Gibt es nicht, nein.
Wenn man eine alleine rumlaufen sieht, ist die dann, beim Fuchs würde man vielleicht sagen, der hat Tollwut oder was ist da schiefgelaufen? Ist die dann nur falsch abgebogen?
Entweder ist sie auf der Suche nach Futter, auf der Suche nach einem neuen Platz für das Volk oder aber sie hat sich verirrt und ist dem Untergang geweiht, weil eine einzelne Ameise kann nicht überleben.
Wir alle wissen das ja durch unterschiedliche Petitionen. In Bayern hat es eine große gegeben, um das Image der Bienen. Bienen, wissen wir alle, machen Honig, bestäuben die Blumen und sind durch Biene Maja auch so ein bisschen schnuckelig und süß, es sei denn, man hat sie auf dem Kuchen sitzen. Bienen haben ein super Image. Wir reden heute aber über Ameisen. Ameisen haben irgendwie, wie soll ich das sagen, gar kein Image, oder?
Ja, das ist so. Also, weil viele Menschen auch gar nicht wissen, wie wichtig die Ameisen eigentlich für uns sind.
Ja.
Ich habe ja erst schon erzählt, dass sie so wichtig sind, weil sie Forstschädlinge bekämpfen. Also unser Wald würde nicht gesund sein ohne Ameisen. Aber die haben noch viele andere Funktionen. Zum Beispiel, die Ameisen haben ja diese Lauskolonien. Das sind ihre Haustiere tatsächlich. Also die sorgen sich richtig um die. Die setzen die um, bekämpfen die Feinde der Läuse und haben auch Medikamente.
Weil das ihre Hauptnahrungsquelle ist.
Genau, die geben einen Honigtautropfen ab, der ist zuckerreich und davon ernähren sich die Ameisen hauptsächlich. Und dort, wo es Ameisen gibt, gibt es daher auch immer ganz viele andere Insekten, weil die auch von diesen Honigtautropfen profitieren. Also nicht nur die Ameisen holen sich den Honigtau, sondern auch andere Wildbienen zum Beispiel. Auch die Honigbiene holt sich den ja. Das ist ja der Waldhonig, ist ja auch aus dem Honigtau der Blattläuse gemacht. Und deshalb gibt es eine höhere Diversität, also eine höhere Vielfalt an Insekten generell dort, wo Ameisen sind. Ameisen verbreiten Pflanzensamen, Ameisen belüften den Waldboden.
Und was sagen wir denen, die noch immer denken, oh, Ameisen nerven? Diese Ameisenstraße da. Ich meine, da kann man auch gegen was ganz Natürliche, Lavendel, glaube ich, und was war das andere?
Da gibt es ganz viel.
Lorbeer.
Alles, was stark riecht. Also die Ameisen orientieren sich
Teenager
ja.
Teenager könnte man neben die Ameisenstraße entstellen.
Vielleicht. Ja. Also die orientieren sich ja ganz viel über Geruchssinn. Die brauchen, um ihre Pfade zu verfolgen, diese Pheromone. Und wenn man das stört durch stark riechende Substanzen wie Zimt, Pfeffer, Teebaumöl, Lavendelöl, Nelkenöl, ganz viel, man muss einfach mal ausprobieren, an die Stelle, wo sie das Haus betreten, also meistens ist das ja unterm Fenster oder an einer kleinen, also wo irgendwo eine Lücke ist, wenn man dort einen Bausch zum Beispiel mit Nelkenöl getränkt hinlegt, dann kommen die ganz oft nicht mehr.
Ah, das ist ein ganz guter Tipp. Das heißt, wir brauchen die Chemie dann gar nicht. Wie ist die Hierarchie in so einem Nest?
Ich glaube nicht, dass es eine richtige Hierarchie gibt. Es gibt eher verschiedene Aufgabenbereiche. Es gibt also ganz grob gesagt Berufe oder man nennt die bei den Ameisen Kasten. Es gibt die, die innen arbeiten und außen. Also Innendienstler und Außendienstler. Innendienst ist zum Beispiel die Brutpflege, das Nest in Ordnung halten, das Nest ausbauen und Außendienst sind die Jäger, die Sammler und die Wächter.
Wann entscheidet sich denn, ob einer eher für einen Innendienst geschaffen ist? Sind das eher die schüchternen, ruhigen und die anderen müssen raus? Ich wäre dann wahrscheinlich Außendienstler.
Also da gibt es verschiedene Forschungen und verschiedene Theorien. Genau weiß man das nicht, wann die Entscheidung getroffen wird. Es ist wahrscheinlich nicht genetisch festgelegt, sondern eher eine Sache in der Entwicklung des Tieres. Aber ganz grob geht man davon aus, dass die jungen Tiere im Innendienst tätig sind und die älteren Tiere im Außendienst.
Aha, weil dann wäre ich doch lieber im
Innendienst. Der Außendienst ist sehr gefährlich. Da lebt man nicht lange, weil es gibt ja Feinde draußen, also die auch Ameisen fressen. Und da ist es so eingerichtet, dass die Tiere, wenn sie älter wären, ja eh nicht mehr so lange leben würden und deshalb die gefährlichen Arbeiten machen. Wir beobachten aber ganz oft auch so, dass die kleineren Tiere im Innendienst sind, weil die müssen ja in diese kleinen Kammern und die Brutpflege betreiben und dass ganz oft außen die das Nest bewachen oder die Futter holen, schon größere Tiere sind.
Kann man unterscheiden bei einer Ameise, ob das Männchen oder ein Weibchen ist?
Ja, das sieht man sehr genau, weil es gibt ja drei Arten von Ameisen in einem Nest. Das ist die Königin. Das sind die Arbeiterinnen, die sind alle weiblich. Also alle Ameisen, die so in so einem Nest wohnen, sind eigentlich weiblich.
Und eine richtige Frauen-WG ist das.
Genau.
Die Frauen schaffen das.
Genau. Und die Männchen, die sind nur kurze Zeit im Nest, nämlich wenn sie schlüpfen. Und die haben ja auch Flügel wie die junge Königin. Und die fliegen ja zum Hochzeitsflug und die Männchen sterben dann nach dem Hochzeitsflug. Und die Königin wird ja bis zu...
Das ist auch ein bisschen traurig.
Ja, aber die Königin wird so um die 25 Jahre alt und die hat dann den Spermienvorrat.
So alt?
Ja, und die hat den Spermienvorrat für ihr ganzes Leben dann im Körper vom Hochzeitsflug.
Eine Hochzeitsnacht und ein Leben lang kann sie dann Nachwuchs produzieren.
Genau, die hat ein extra Organ, die Spermathek. Also die werden dort ernährt, die Samenzellen.
Also die Königin wird begattet und danach sterben die Männchen und haben keine weitere Funktion. Also alle die, die im Außendienst sind, auch die, die etwas kräftiger sind, die man rausschickt, die Starken, die das Nest bewachen, sind alles Frauen.
Alles Frauen, es sind immer alles Frauen, weil die Männchen sind wirklich nur für diese kurze Zeit des Hochzeitsfluges da.
H3, der Sonntagstalk, das Best of 2019. Bärbel Schäfer hat auch mit Comedian Luke Mockridge gesprochen, der 5 Brüder hat. Also kein Wunder, dass er ein Profi ist bei der Jagd nach Aufmerksamkeit. Erst bei seinen Eltern, heute beim Publikum. Sein Erfolg misst Luke übrigens daran, was ein ganz bestimmter Mensch von ihm hält. Nämlich sein jüngeres Ich. Was er damit genau gemeint hat, hören Sie hier.
Eigentlich versuchen wir immer so vielen Leuten zu gefallen, ob es bei Social Media ist oder im Job oder sonst wo. Aber der einzige Person, die wirklich entscheiden kann, ob du ein guter Typ bist oder nicht, ist die Kinderversion von einem selber. Also wenn der 10-jährige Luke in eine Glaskugel gucken könnte und jetzt den 30-jährigen Luke sehen könnte und sich denkt, boah, das ist ein cooler Typ, ich freue mich, erwachsen zu werden, ich habe keine Angst, weil der hat alles im Griff, dann ist das eigentlich ein schönes Resümee. Also,
und kannst du diese Frage mit Ja beantworten?
Ich glaube, der 10-jährige. Ja, also ich glaube, der 15-jährige Luke wäre begeistert von mir. Ich habe Brüste schon mal gesehen. Mehr wollte er nie. Deswegen glaube ich, dass der begeistert wäre von mir.
Was ist geblieben? Wenn du sagst, vom 10-Jährigen ist der Blick auf die Welt, dieser kindliche Blick geblieben. Was ist vom Teenager-Luke geblieben?
Ja, also ich glaube, dass man tatsächlich immer noch der gleiche Mensch ist, egal was in seinem im Leben passiert. Jetzt höre ich natürlich immer so Sätze wie, ja, bitte veränder dich nicht, jetzt wo du erfolgreich bist oder jetzt wo du in den Medien bist oder im Rampenlicht.
Aber natürlich verändert man sich.
Ja, ich glaube ja und nein. Also ich glaube, man wird, also das Verhalten wird irgendwie amplifiziert, es wird lauter gemacht. Also wenn man von sich aus schon ein zurückgezogener Typ ist, dann wird man noch zurückgezogener. Wenn man schon so eine arrogante Arschlochhaftigkeit in sich drin trägt, dann...
Geht man in welche Sendung und wird wo Moderator?
Ich könnte jetzt wieder ZDF sagen, aber mein Anwalt rät mir davon ab.
Gut, du musst die Kosten tragen.
So ist es. Ja, ich glaube, also man wird einfach immer mehr zu sich selber und ich glaube nicht, dass man sich wirklich großartig verändert. Und der 10-jährige Luke war eigentlich immer ein sehr schüchterner Mensch, war ein sehr schüchternes Kind und sehr ängstliches Kind und habe diese Angst und diese Schüchternheit auf der Bühne überwunden. Also deswegen bin ich auf die Bühne gegangen, um mich immer wieder selber reinzulegen und mir so einen Kick zu geben. Und da kann ich das dann quasi ausleben, was ich mich im echten Leben nie getraut habe, kann ich quasi auf der Bühne komplett ausleben.
Wie würde man das in der Therapie nennen? Schocktherapie? Oder?
Ja, Konfrontationstherapie, glaube ich.
Ja, genau. Du bist doch eigentlich auch immer angstfrei auf der Bühne, oder täusche ich mich? Du reagierst spontan auf das, was dir aus dem Publikum zugeworfen wird in Lucky Land. Du reagierst doch sonst auch unglaublich schlagfertig.
Ja, aber das ist ja das Bühnen-Ich, was sich ja entschließt, so zu sein. Und das Ich-Ich, das macht das ungern. Also ich wäre gerne furchtlos und ich wäre gerne ein selbstbewusster Typ, der laut ist und Anekdoten erzählt, und das entspricht eigentlich gar nicht so meinem Naturell.
Also dummerweise brauchst du eine Halle mit 10.000 Leuten und dann kannst du sein.
Um mich wohlzufühlen. Ja, da bin ich so die beste Version meiner, also so die optimierte Version meiner selbst tatsächlich, ja.
Eigentlich erstaunlich, dass man mit 5 Brüdern dann doch auch so schüchterne Schutzräume entwickeln kann, ne? In einer Familie mit so einer selbstbewussten Mutter und mit so einem Vater und dann noch mit diesen Paten. Ich meine, muss man auch nochmal sagen, Dirk Bach und Hella von Sinnen, die haben dir ja wahrscheinlich auch nochmal ganz schön was mitgegeben für diese Branche. Was glaubst du, hast du gelernt von Dirk Bach und Hella von Sinnen?
Also gerade was jetzt Humor angeht, das Herz immer das Handwerk schlägt. Dirk und Hella waren für mich oder sind für mich Menschen, die das immer mit wahnsinnig viel Herz gemacht haben und jetzt deswegen auch so erfolgreich sind oder waren, weil man sich einfach dann immer in den Mensch verknallt und nicht in den Inhalt. Und das finde ich für so eine lange Karriere sehr, sehr wichtig. Also, dass man als Zuschauer quasi eine Verbindung mit dem Menschen hat, der da über den Schirm kommt.
Du magst den Wettstreit, du magst das Wettrennen und das besonders gerne mit deinem Comedy-Kollegen Faisal Kavusi. Woher kommt eigentlich dieser Spaß an diesem sich messen wollen?
Ich glaube, das ist seit Anbeginn der Zeit misst man sich gerne mit anderen. Ich weiß nicht, ob es ein exklusives Männerding ist, dass man sich immer reibt.
Ich habe so ein bisschen den Eindruck, diese Battle-Kultur pflegt ihr mehr als wir Frauen.
Ja, das kann man jetzt als Klischee sehen, aber auch in meiner Familie mit 5 Brüdern, höher, schneller, weiter, besser, guck mal, was ich kann mehr als du, das ist schon immer eine Zutat.
Also das alte Ringen um die Aufmerksamkeit der Eltern.
Ich glaube, das schwingt tatsächlich wahrscheinlich immer mit. Ich meine, ein Einzelkind kriegt 5/6 mehr Liebe, als ich es bekommen habe, wenn Eltern jetzt 100% Liebe zur Verfügung haben. Ja, ich glaube, das verändert einen dann schon.
Und deine aktuelle Freundin ist die Einzelkind?
Die aktuelle Freundin ist gar nichts.
Die ist gar kein Kind. Die gibt es nicht. Was? Du bist Single?
Ich bin tatsächlich Single.
Du bist frei, du bist auf dem Markt.
Ich bin zu haben.
Und ja, es gibt ja den einen oder anderen, der dann im Netz sucht. Machst du das?
Ich habe tatsächlich, wenn ich mal aus dem Nähkästchen plaudern darf, es gibt ja diese Single-App Tinder. Mhm. Und ich bin jetzt im Sommer mit einem Wohnwagen alleine durch Schweden gereist. Und wenn man jetzt an Schweden denkt, da gibt es natürlich einige Klischees, die damit einhergehen. Und wenn
du
man durch
Schweden getindert.
Ich habe in Schweden getindert. Was klingt wie so ein T.S. Ullmann-Lied, ist aber tatsächlich meine Realität gewesen. Aber ich bin gemeldet worden, weil ich mich mit meinem Gesicht und mit meinen Bildern und meinem Namen da angemeldet habe. Und Tinder Schweden hat wohl nicht geglaubt, dass dieser deutsche Comedian gerade auf der Suche ist, sein schwedisches Glück zu finden. Und dann bin ich da rausgeflogen und bin jetzt geblockt von dieser App. Also leider.
Also du kannst auch nicht mehr tindern in Deutschland, Ungarn oder Italien.
Da kann ich nirgendwo mehr tindern. Ich habe wahrscheinlich in Nordkorea wird es noch funktionieren.
Oh Gott,
aber
du wirst dein Leben lang und am Ende noch Single bleiben. Ich mache mir Sorgen, Luke.
Vielleicht geht's übers Radio. Vielleicht kann man jetzt hier über irgendeine Zuhörerin, die sich angesprochen fühlt.
Katrin Linke und Carsten Brensing aus Erfurt waren beide gerade erst Anfang 20, als sie im Sommer 89 ihr Leben riskiert haben. Sie sind nämlich auf sehr verschlungenem Wege gemeinsam aus der DDR geflohen. Nur ein paar Monate, bevor dann letztendlich die Mauer fiel. Dieser HR3-Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer zum 30. Jubiläum des Mauerfalls, das war so ein bewegendes Gespräch, dass der Talk zwischen den dreien natürlich zum Best-of 2019 gehört.
Es ging zuerst von Erfurt nach Leipzig zum Flughafen, dann von Leipzig nach Moskau, von Moskau nach Taschkent.
Das war die erste richtige Station dann.
Genau.
Und wer sollte in Taschkent auf Sie warten?
Ja, das war mein japanischer Brieffreund, der uns auch schon vorher unterstützt hat. Allerdings muss man natürlich sagen, das war relativ schwammig verabredet, sodass wir das also auch nicht so hundertprozentig sagen konnten, wann er da ist, ob er überhaupt kommt und so weiter. Er hatte halt unsere Pässe mit und wollte die fälschen. Unsere Hoffnung war eben dann mit ihm gemeinsam irgendwie in Richtung Westen zu reisen. Und das haben wir dann ein paar Tage ausgehalten und dann hatten wir noch unseren Plan B über den Pamir.
Aber wieso hatte der ihre Pässe?
Naja,
also
der
sie reisen von Erfurt nach Taschkent ohne eigenen Pass, den hat schon der Japaner?
Ja, das klingt heute skurril. Aber im Ostblock konnte man mit seinem Ausweis reisen. Und
okay.
Dass ein DDR-Bürger einen Pass hat, das war etwas, was erst ein paar Monate vorher erlaubt wurde. Und wir haben uns einfach einen Pass beantragt, ohne dass wir hätten damit irgendwas machen können. Und wir haben sie ihnen mitgegeben, weil im Ostblock konnte man eben mit seinem normalen Ausweis und den Visa, die man vorher beantragt hatte, ganz normal reisen. Und in der Sowjetunion war es nochmal ein anderer Fall. Da brauchte man eine Einladung von einem Sowjetbürger. Die hatten wir und dann war das Erste, was wir in Moskau gemacht haben. Wir haben ihn angerufen und gesagt, hier, hallo, tut mir leid, wir sind krank geworden, wir können nicht kommen. Und in dem Moment waren wir aber im Land und wenn man einmal in Russland war, das Land war einfach zu groß, um es wirklich zu kontrollieren und jeder, der da war, der durfte da auch sein. Ja. Und so konnte man sich ein bisschen frei bewegen.
Also das heißt, Sie haben gewartet, nicht nur einen Tag, sondern mehrere und er ist nicht gekommen. Also erste Station, große Enttäuschung.
Ja, das kann man schon
so sagen.
Aber Aufgeber sind sie ja nun mal nicht, ja?
Wir hatten ja unsere Pläne.
Ja. Also Haken dran an Plan A mit Makoto nach Japan, dann war Plan B.
Dann haben wir gedacht, wir könnten es ja über den Pamir versuchen, nach Indien uns durchzuschlagen. Dafür haben wir ja auch Wandern trainiert, Schlafsäcke genäht und Wanderschuhe eingesteckt. Da muss man sagen, dass wir, denke ich mal, Glück gehabt haben, dass das dazu dann nicht gekommen ist. Also wir wollten los vom Flughafen und da wurden wir halt von zwei Füßen sozusagen begrüßt, den Lesuslatschen, diesen typischen Ostsandaletten damals, die ziemlich schmutzig waren und haben dann eben festgestellt, dass da zwei Jungs drin steckten, die aus Dresden kamen und die eben auch gerade vom Pamir kamen.
Da kann man noch so viel in Erfurt wandern trainieren. Pamir ist mal eine andere Voraussetzung.
Na, genau genommen hatten die Erfahrung gemacht, dass man gar nicht richtig in den Pamir reinkam. Denn zur damaligen Zeit hat sich Russland und China in Grenzschwierigkeiten geliefert und die haben sich an der Grenze geschossen. Und auf die Art und Weise war auch für russische Touristen der Pamir zum Wandern gesperrt. Und mit dieser Information kamen sie wieder. Und insofern war dann natürlich für uns die Sache auch gelaufen.
Mhm. Wann war denn der erste Moment, als Sie beide gemerkt haben, Sie können sich vertrauen und eben über diesen verbotenen Fluchtplan miteinander sprechen?
Es war natürlich unmöglich, von vornherein mit jemand ehrlich zu sein. Also man musste halt erstmal auf das soziale Umfeld abklopfen. Ist derjenige glaubwürdig? Was sie sagt, kann das überhaupt stimmen? Und insofern ist das so ein gegenseitiges Beschnuppern damals gewesen. Ja, es dauerte einfach eine Zeit, bis man seine politischen Ansichten mit jemand geteilt hat.
Mhm. Und davor war dann eher Smalltalk oder Musik, andere Themen dann? Oder
ja,
war
genau.
Musik auch schon politisch, je nachdem,
absolut,
was man gehört hat?
Ja, das war tatsächlich sogar die erste Möglichkeit. Hat jemand genügend Westmusik im Repertoire?
Mussten Sie Orte finden, an denen Sie sich miteinander besprechen konnten, um die Flucht zu planen?
Ja, auf alle Fälle.
Wohnungen waren ja nicht immer sicher.
Genau, ich wusste, dass bei uns die Wohnung abgehört wurde. Meine Mutter hatte das festgestellt. Und natürlich haben wir uns nur draußen unterhalten. Wir sind dann spazieren gegangen, irgendwo im Park, und haben eben aufgepasst, dass uns auch niemand folgt, und haben die Pläne eigentlich mehrheitlich draußen gesponnen, ne, in der frischen Luft.
Ja, es gab einen gefährlichen Moment, aber den haben wir erst im Nachhinein verstanden. Das wussten wir überhaupt nicht, weil ich habe dann irgendwann meine Stasi-Akten eingesehen. Und das ist ziemlich verrückt, weil genau zu dieser Zeit, dass wir unsere Flucht geplant haben, hat mich die Stasi observiert, aber nicht, weil sie gedacht haben, dass ich ein ganz Böser bin und die DDR verraten will, sondern die wollten mich als informellen Mitarbeiter werben.
Ach, du meine Güte.
Und zum Glück kommt dann zum Schluss halt, dass man so jemand wie ich es bin, keinesfalls als Informanten gewinnen kann.
In diesem Fall Gott sei Dank, ja, dass man für den Job nicht in Frage kommt.
Ja, aber es war verrückt. Die haben mich wirklich genau zu der Zeit, haben die mein ganzes soziales Umfeld abgeklopft, haben mich observiert und zum Glück nichts festgestellt. Also war verrückt.
Das Best of 2019. Mit dabei Senna von Monrose. Monrose war ja auch zu zwei Drittel hessisch damals schon, mit Mandy aus Bürstadt und Senna aus Frankfurt. 6000 Bewerberinnen gab es damals in der Fernsehsendung Popstars. Wurde das Trio zusammengestellt, das war schon 2006. Und 5 Jahre lang waren sie mega erfolgreich. Und Senna hat sich im H3 Sonntagstalk an die Anfänge von der Castingband erinnert.
Popstars, ich glaube, da ging keiner dran vorbei. Es war so präsent im Fernsehen. Von 6000 Mädchen waren wir die drei, die auserwählt worden sind. Völlig unterschiedlich. Wir kannten uns nicht und haben uns in dieser ganzen Castingzeit kennengelernt. Und danach hatten wir eine sehr erfolgreiche Zeit und haben wirklich jeden Award, jede Charts haben wir erobert. Wenn man über Monrose gesprochen hat, war es schon so, man hat gerne über sie gesprochen. Das war so eine Vorzeigeband, die man auch im Ausland gerne so, okay, das ist ein deutsches Produkt, ne?
Aufgewachsen in Deutschland mit Eltern, die ja Gastarbeiter waren.
Ja.
Aus Algerien und aus Marokko.
Genau.
Du bist ein Frankfurter Mädchen, in Hessen geboren, in einem Haus, in dem, ich nenne es jetzt mal so, Bio-Deutsche waren.
Genau.
Wart ihr trotzdem anders? Wart ihr was Besonderes? Wurdet ihr anders gesehen oder war es eine Selbstverständlichkeit?
Am Anfang waren wir halt für sie fremd und anders. Wir haben anders gerochen, wir haben eine andere Kultur mitgebracht, wir hatten eine andere Lautstärke. Es war einfach so, okay, was ist das? Und wenn man das Fremde nicht kennt, hat man erstmal Vorurteile und hat Angst davor.
Ging es dir auch so vor den deutschen Familien?
Nee, ich habe gedacht, die wären alle tot halt. Ne? So, es war so, okay, man hört halt nichts.
So
das ist so leise. Und ich habe immer gesagt, wie bitte? Am Anfang habe ich noch gesagt, hä? Und dann hat mir meine alte Nachbarin gesagt, heißt wie bitte? Ich sage, wie bitte? Man hat sie halt kaum gehört und für uns war das genauso. Und ich glaube, der ausschlaggebende Punkt war, als ich wirklich für sie die Treppen geputzt habe, weil sie einfach zu alt waren, und da hat die eine Nachbarin es mitbekommen und die anderen auch, und so haben wir uns einfach alle kennengelernt, und eine davon war halt mir wie eine Großmutter, kann man schon sagen. Hat mir so
da wart ihr auch Weihnachten,
genau,
du musst das Gedicht aufsagen.
Ich musste zum Nussknacker, also all diese Dinge, die mir wirklich in meiner Zukunft geholfen haben, um gerade diese Brücke zu gehen, mir zu zeigen, dass es noch andere Kulturen gibt und dass die auch wunderschön sind. Und du musst sie zwar nicht annehmen, aber du solltest sie kennen, um den anderen zu verstehen. Mhm. Und umgekehrt waren wir ja auch da. Und ich denke, wir haben ihnen auch sehr viel Freude und Neues mitgebracht.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ob das eine Einbahnstraße war oder ob es eben auch ein anderes Interesse gab.
Absolut.
Eben, denn die Geschichten vieler Gastarbeiter sind ja eigentlich noch gar nicht erzählt.
Nein, und das ist ja das Traurige bei der ganzen Geschichte. Meine Mutter war halt, als sie hergekommen ist, war sie fremd. Und die konnte die Sprache nicht. Und sie war sehr jung und war mit dem ersten Kind schwanger und wusste gar nicht, wie sie sich ausdrücken soll. Aber sie hatte den Willen und hat sich das Lesen selber beigebracht.
Und sie hat Zeitung gelesen.
Ja, sie hat Zeitung gelesen auf der Arbeit und hat sich das Lesen selber beigebracht. Sie wollte es, weil sie die anderen verstehen wollte. Und wenn ich manche Menschen so hier leben sie, die leben seit 50 Jahren hier und können kein Wort Deutsch. Das ist auch traurig. Das macht doch gar keinen Spaß. Das ist doch dann, dass du immer eingeschlossen bist in einem Gefängnis. Die Geschichte, die ich getragen habe, hat mir beigebracht, in der Zukunft tolerant zu sein und wirklich keine Angst vor dem Fremden zu haben. Nein, lerne das Fremde kennen und dann kannst du immer noch sagen, das ist meins oder das ist nicht meins.
Aber es sind jetzt zwei starke Frauen, von denen du erzählst. Also die Nachbarin, die Initiative ergriffen hat, und die Mama.
Auf jeden Fall. Also meine Nachbarin, die gesagt hat, es ist mir egal, woher du herkommst. Du bist süß. Ich will dich um mich haben. Die hatte nämlich ihren Mann auch verloren. Den habe ich noch kennengelernt. Aber als er dann ganz weg war, hatte sie einfach, ihre eigenen Kinder waren groß geworden. Und dann waren wir halt da. Und wir waren einfach laut. Und sie hat sich einfach unserer angenommen und hat uns diese schönen Sachen beigebracht. Und ich kann bis heute noch, immer wenn ich so Weihnachten erlebe, denke ich sofort an sie. Das ist so krass einfach. Oder diese kleinen Figuren, die sie aus Holz hatte, aus dem Schwarzwald hat sie mir noch gesagt, wie kostbar die sind. Und wenn sie uns die Geschenke
die werden geschenkt nur einmal im Jahr
das ist so süß. Ja, aber sie hat uns dann so Geschenke gemacht und wir haben gedacht, okay, alles klar, jetzt ist da eine Milka-Schokolade drin. Nee, dann sind ja diese Holzdinger gewesen. Wir haben es gar nicht verstanden, bis sie uns erklärt hat, dass es kostbar ist.
Hast du die noch?
Ja, habt ihr noch.
Räuchermännchen und
ja,
so
und es hat auch Thüringen so hat es gerochen. Nach echten Lebkuchen, nach einem echten Weihnachten. Nicht das Weihnachten, was jetzt verhätschelt wurde von den ganzen Amerikanern, sondern so wirklich dieses echte, dass du erstmal vortragen musstest, ein Gedicht. Und diese ganzen Geschichten. Und so habe ich auch gelernt, auf der Bühne zu stehen.
Hier ist das große Best-of 2019 vom hr3 Sonntagstalk. Zu Gast bei Bärbel Schäfer war auch Alvaro Soler. Sie kennen seine Hits, La Cintura oder La Libertad. Eigentlich auch eine große Leistung, dass er schafft, seine Musik so spanisch klingen zu lassen. Klar, er ist in Spanien geboren worden, in Barcelona, hat die ersten 10 Jahre seines Lebens dort verbracht, ist dann aber mit seiner Familie nach Tokio gezogen, dort 7 Jahre geblieben, dann wieder zurück nach Barcelona und seit ein paar Jahren lebt er zusammen mit seinem Bruder in Berlin, in einer WG. Und Bärbel hat ihn gefragt, ob er, wenn er so auf die Bühne geht, eigentlich so ein festes Ritual hat.
Wir gehen in so einen Kreis und reden dann ein paar Wörter von dem Tag, was wir irgendwie gesehen haben, wie vielleicht, wenn es ein paar Schwierigkeiten gab, technisch oder physisch oder irgendwie was auch immer, psychologisch, kann man da irgendwie darüber reden, das ist irgendwie ganz gut. Und wir motivieren uns ein bisschen und dann werden manchmal ein paar Wörter reingeschrieben in die Mitte des Kreises, machen 3 Oms. So.
Wie Wörter reingeschrieben? Also zum Beispiel einer...
Ja, es könnte sein Frankfurt, Frankfurt oder sowas. Das ist aber natürlich die cheesy Variante. Und dann gibt es so einen High-Energy-Clap. Es gibt eigentlich viele Sachen, denke ich gerade.
Ich merke, total kompliziert. Wann fangen die an? Fangen die mit dem Ritual um 4 schon an, wenn das Konzert
genau,
ist?
Genau, manchmal ist es wirklich so. Manchmal sind wir so, ey, wir haben noch 5 Minuten zur Show, okay, lass Kreis machen. Und dann ist es ja so 15 Minuten später, ist so, okay, wir müssen eigentlich los.
Hört ihr die Pfiffe schon von draußen?
Genau, ja.
Du bist auch mittlerweile in so einem Stadium, dass du sagst, okay, auch meine Freunde kriegen jetzt keine Tickets mehr von mir umsonst, die sollen das online bestellen.
Genau, ja, manchmal, nee, ich, also in Barcelona habe ich so das Ding, dass ich halt, letztes Mal hatte ich halt 200 Gäste. Also die
du
halt,
kennst Leute, du musst ja nicht deine Facebook-Freunde.
Nee, weil meine, nein, genau. Nein, aber es war halt, meine Familie, wir sind schon 25.
Klar. Und dann, also die größere Verwandtschaft.
Freunde von denen und dann Leute, die Kompromisse-Leute, die man einladen musste, so ein bisschen.
Ex-Freundinnen.
Genau, Ex-Freundinnen, alle zusammen mit ihrem neuen Freund.
Oh, die Kinder.
Das wäre geil. So viele Leute.
Und wann hast du irgendwann gesagt, okay, ich mache einen Cut, jetzt nur noch 30 Leute, die engste Hood und dann der
genau.
Rest muss zahlen?
Das habe ich dieses Jahr gemacht.
Aber nee. Ist dir das leicht gefallen zu sagen, okay, irgendwann ist auch mal Schluss? Ich kann mir vorstellen, wenn die Karriere so durch die Decke geht wie bei dir, und das muss man ja einfach mal sagen, hat man wirklich plötzlich viele Freunde.
Na klar, also das sind ja nicht Freunde. Also man weiß, wer Freunde sind, wer nicht. Also wenn auf einmal Freunde aus, wie man in Spanien sagt, von unter den Steinen auftauchen, dann ist was los. Aber ja, das, ich glaube, für mich ist es ziemlich einfach, das irgendwie auch zu beurteilen. Also meine Freunde sind die von der Uni noch früher und die sind immer noch Kumpels.
Was muss man denn mitbringen, um ein guter Freund von dir zu sein?
Ich glaube einfach Respekt, irgendwie Natürlichkeit, einfach Loyalität.
Kannst du denn noch Freundschaften pflegen? Ich meine, bist du abrufbar als
es ist
enger
schwierig.
Buddy?
Ja, manchmal ist es schwierig, aber trotzdem kann man sich ja anrufen.
Aber ich glaube, man verliert sich, wenn du irgendwann keinen Alltag hast und eben
klar.
nicht mehr abhängst und ein Bier trinkst
natürlich.
Und auch mal weißt, wie sieht die aktuelle Freundin aus, der aktuelle Freund.
Ja, das Ding ist halt, zum Glück ist es nicht mehr, dass sie alle in der Uni sind, zusammen den ganzen Tag und dann irgendwie da nicht dazukomme, weil sonst wäre es richtig komisch, weil dann haben die vom Alltag einfach eben auch von der Arbeit viel zu erzählen. Aber in dem Fall ist es ja so, dass jeder seine Arbeit macht. Und lustigerweise sehen sie dich auch nicht so oft. Also immer, wenn ich da hinkomme, ist es auch
dann
eine gute Ausrede für alle.
Ja. Nur nochmal, weil du es 1-2 Mal erwähnt hast, jetzt Uni, du hast Industriedesign
genau.
studiert, ne?
In
fertig
Barcelona.
Gemacht?
Ja, ja. 4 Jahre waren das.
Gibt es irgendeinen Stuhl oder einen
also
Computer
es gibt Lampen
Tisch,
eigentlich.
Den du designt hast?
Lampen gibt's, aber ja, die sind bei mir zu Hause.
Bist du glücklich in Berlin?
Ja, also ich finde...
Frage ich jetzt mal so multimäßig, ob es dir da
ja, genau. Ja.
Bist du da?
Mir geht's gut. Ich darf nichts anderes sagen.
Frag die Mama bestimmt auch immer.
Genau.
Ja, stimmt, Müttern darf man nie sagen.
Nee, also doch. Mein Bruder wohnt ja mit mir in Berlin. Das ist lustig. Und mit meinem Gitarristen auch. Also wir haben eine coole WG. Ich finde Berlin cool. Also jetzt auf jeden Fall ist es halt einfach. Ne? Im Sommer verliebt man sich ja immer in Berlin und im Winter entliebt man sich immer.
Dann kommt das immer so die leichte Depression, genau, aus diesen grauen Häuserfassaden. Das kenne ich auch.
Ja.
Aber wenn sich Automechaniker abends auf ein Bier treffen, dann reden die wahrscheinlich über Autos, um Modedesigner, über Fashion. Wenn du mit Johannes Oerding oder Johannes Strate zusammensitzt, sprecht ihr dann automatisch über Musik? Ist das dann das Thema?
Es gibt so viele Themen. Wir können über alles sprechen. Wenn wir alle Interviews mit dir machen, dann können wir über alles sprechen.
Stimmt, Johannes war auch gerade da.
Ja,
Oh Mann, jetzt könnt ihr über mich ablästern.
Nein, nein. Aber ich finde, ja, manchmal lästern wir über andere Musiker. Das ist schön. Nee, ich glaube, es ist immer so ein bisschen...
Nenn ruhig Namen, wir sind hier unter uns, über wen ihr gerne lästert.
Stimmt, wir sind eh nur zu zweit. Ja, aber es gibt sehr viele Themen. Alles, glaube ich, so Spanien.
Seid ihr Freunde dann auch oder ist man nicht auch gleichzeitig so ein bisschen Konkurrent? Ist dann so ein Treffen auch immer noch mal so eine Chance?
Nee, ich finde, es hängt davon ab.
Arbeiten die beiden Johannisse, gehen die vielleicht in eine andere Richtung?
Man merkt aber schon, wie Leute sind, weil auch wenn wir alle in der Musikindustrie arbeiten und so, merkt man halt, manche Leute reden nur über Häuser, manche Leute reden nur über Urlaub oder so, oder kommen immer in diese Schiene zurück. Naja, dann kann man auch immer gucken, okay, ja, so, wir verstehen uns, aber eigentlich bist du so ein anderer Art von Mensch oder was auch immer. Das ist ja wie bei der Arbeit.
Gut, die verdienen halt mehr als du und können das alles schon in Immobilien wahrscheinlich investieren.
Das stimmt. Ja, das ist richtig.
Oder reden
über. Genau, das ist wahrscheinlich der Punkt.
Aber es läuft, glaube ich, ganz gut bei dir, Alvaro, oder? Müssen wir uns Sorgen machen?
Ja, ist alles gut.
Und am Ende kann dein Bruder immer noch die Miete zahlen. Meine
Ja, das stimmt. Ey, bitte, ja, come on.
HR3. Die mit den Lieblingssongs.